Als wir eben von diesen Gemeinden hier vor Ort gehört haben, dachte ich, das ist ein bisschen unüblich. Wenn sich 6 Gemeinden vorstellen, da fehlt eigentlich noch die 7. Und deshalb möchte ich noch ein bisschen was erzählen von uns vor Ort, da wo ich herkomme, meiner Zagen im Sauerland. Das ist meine Familie. Und ihr merkt, er ist richtig stolz darauf. Wir haben 4 Kinder. Und wir sind dafür sehr dankbar, denn wir mussten eigentlich davon ausgehen, keine Kinder haben zu dürfen. Und Gott hat uns sehr überrascht. Und wir haben sogar schon ein Schwiegerkind, der mit dem Baby. Das sind die Damen der Familie. Ja, mir gefallen sie auch. Die in der Mitte, das ist meine Frau, die Gabi. Und bei ihr ist das Besondere, sie hat nur einen Arm. Vielleicht wissen das einige, sie hat nach einer langen Blutvergiftung den Arm verloren, aber sie ist jeden Tag mir ein Beispiel an Zuversicht und Freude und Tatkraft. Und das sind die Herren der Schöpfung. Der Kleine heißt Oskar. Und unsere Zeit ist angefüllt mit Freizeiten. Wir machen in den Osterferien, in den Sommerferien und auch im Herbst Kinderlager, Camps für Teenager, für Jugendliche. Das war jetzt diesen Sommer. Unser Motto war Seefahrer. Und wir haben alle Inseln besucht, die im Neuen Testament vorkommen. Und das bieten wir für verschiedenste Altersgruppen an, für Heranwachsende 7 bis 10, 10 bis 13 und dann auch von 13 bis 18, das schwierigste Alter. Ja, und das ist halt ein Selbstläufer, Kinder in dem Alter zu begeistern, das ist nur Freude. Und wir sind sehr dankbar, dass unsere Kinder auch gut geleckt haben. Die machen alle emsig eifrig mit und sagen schon, Papa, wenn du mal nicht mehr willst, wir machen das schon. Sie wollen gerne weiter Freizeitarbeit machen. Das ist unser Wohnzimmer und das ist das Besondere in Schoppen, wo wir wohnen. Wir wohnen mitten im Epizentrum, im Freizeitheim und haben ständig Besucher, entweder Gäste oder Zivis, Hausangestellte und deshalb immer eine etwas erweiterte Familie. Und das ist auch schon mal ganz schön aufreibend, vor allen Dingen, wenn die Macken mitkriegen und Zwistigkeiten und Unartigkeiten der Kinder oder der Erwachsenen. Das ist unsere Herausforderung, in der wir leben. So schön liegt Schoppen. Es könnte fast Bayern sein. Wir liegen wirklich im Naturschutzgebiet und schön einsam und haben ein sehr geeignetes Gelände für so eine Arbeit, weil es dort auch Sportmöglichkeiten gibt, viel Freilauf für Geländespiele und dergleichen. Und wir bieten auch Angebote für Erwachsene an. 2-mal im Jahr gibt es eine sogenannte Bibelstudierfreizeit, wo man mal so ähnlich wie heute hier eine ganze Woche zusammen ist. Und was uns sehr, sehr freut, ist, dass wir Jugendliche prägen können, dass in Schoppen wirklich immer wieder Jugendliche zusammenfinden. Beinahe jedes Wochenende sind dort Seminare, Jugendangebote. Das hier war an Pfingsten. Erkennt ihr ihn noch wieder? Das ist der Wolfgang Bühne. Ja, ist gealtert, ne? Er hat die Arbeit vor 50 Jahren begonnen. Wir haben genau im Herbst 67 die erste Freizeit gehabt und Schoppen gibt es jetzt 50 Jahre. Also es war erst an anderem Ort, diese Freizeitarbeit, aber die Arbeit als solche seit 50 Jahren ausgelöst durch diesen Mann hier und wir sind sehr dankbar für sein Lebenswerk. Das sind die Räume unserer Gemeinde. Wir haben in Schoppen so eine Symbiose, halb Freizeitheim, halb Gemeindeort und das ist sehr schön, weil wir sparen einen Haufen Geld, wir brauchen nicht extra ein Gemeindehaus unterhalten, sondern im Freizeitheim kommen die Geschwister zusammen. Und das wäre vielleicht auch ein Modell für euch, macht aus euren Gemeindehäusern noch Freizeithäuser. Ja, das soll so ein bisschen Sehnsucht machen, kommt ruhig mal vorbei. Das ist ein Teil unserer Arbeit, also die Freizeitarbeit in Schoppen. Und daneben bin ich aber auch noch gewerbetreibend. Ich habe ein kleines Büro für Werbung und Gestaltungsarbeiten. Und Ab und zu gibt es auch Vorträge, wie heute zum Beispiel zum Thema Haggai. Und ich weiß, ihr seid jetzt am Konzentrationstiefstpunkt. Aber habt ihr das Kreuzworträtsel wenigstens geschafft? Ja, vielen Dank. Das Lösungswort? Ah, Spitze. Genau. Und wir wollen jetzt zum Schluss noch auf ein Wort hören aus Haggai, aus dem Schluss dieses Buches. Und ich möchte ehrlich sagen, ich verstehe das Buch am Ende nicht mehr so gut. Oder ich bin noch auf der Suche nach den Zusammenhängen. Und vielleicht werdet ihr es auch merken beim Vortrag, da kommt der Andreas ein bisschen ins Rudern. Wir lesen noch den Abschnitt. Haggai 2, Vers 10. Am 24. des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai, indem er sprach: So spricht der Herr, der Heerscharen, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich: Siehe, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es heilig werden? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Und Haggai sprach: Wenn ein wegen einer Leiche Verunreinigter dies alles berührt, wird es unrein werden? Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein werden. Da antwortete Haggai und sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist all ihr Tun ihrer Hände. Und was sie dort darbringen, ist unrein. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und aufwärts, ehe Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, kam man zu einem Garbenhaufen von 20 Maß, so wurden es 10. Kam man zum Fass, um 50 Eimer zu schöpfen, so wurden es 20. Ich schlug euch mit Kornbrand, mit Vergilben, mit Hagel, alle Arbeit eurer Hände, und ihr kehrtet nicht zu mir um, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und aufwärts, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, als der Tempel des Herrn gegründet wurde. Richtet euer Herz darauf. Ist noch Saat auf dem Speicher? Ja, sogar der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Olivenbaum haben nichts getragen. Von diesem Tag an will ich segnen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai. Rede zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen umstürzen und die, die darauf fahren, und die Pferde und ihre Reiter sollen hinfallen, jeder durchs Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn Shealtiels, meinen Knecht, spricht der Herr, und werde dich wie einen Siegelring machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Der letzte Teil: Schau nach innen. Wenn ihr jetzt nochmal zurückblättert in Haggai 1, Vers 1, das Wort des Herrn geschah durch Haggai. Dann Kapitel 2, Vers 1, das Wort des Herrn erging durch Haggai. Aber jetzt kommt was anderes. Jetzt steht hier Vers 10, das Wort des Herrn ergeht an Haggai. Ist das in euren Übersetzungen auch so zu entnehmen? Erst ist er nur der Kanal, er ist der Bote, aber diesmal ist er der Adressat. Das Wort des Herrn ergeht an Haggai. Es hat mit ihm selber zu tun. Es wird persönlicher. Und deshalb schau mal nach innen. Was hat Gott dir zu sagen? Er soll nun als erstes eine ganz merkwürdige Einkunft einholen und ich kann mich nicht richtig einfühlen hier in diese Gegebenheiten. Diese Speisevorschriften und Verunreinigungen und Reinigungssitten der Juden. Aber er soll zu den Priestern gehen als die Auskunftsstelle für alle religiösen Fragen. Sie waren ja damals Ritus- und Kultusministerium in Israel. Wie ist das, wenn man ja, in seinem Kleid was trägt und dann, wenn man heiliges Fleisch in seinem Zipfel des Gewandes trägt, vielleicht aus dem Tempel mit nach Hause bringt und dann damit irgendwas Neutrales berührt, wird es dadurch heiliger? Also, hier ist ein Darstellungsfehler. Wenn jemand etwas Heiliges mit etwas Neutralem in Berührung bringt, wird dadurch das Neutrale abgegradet und automatisch heilig? Das ist Katholizismus, ne? Besprengen mit Weihwasser und segnen lassen vom Bischof und dann ist es heilig. Das ist die erste Frage, die er stellen soll. Die zweite ist, wenn jemand verunreinigt ist, irgendwie Kontakt hatte mit einer Leiche und dann berührt er irgendwas, wird es dadurch unrein? Und dann kriegt er die Auskunft? Ja. Mein Eindruck ist, Gott will hier auch dem Haggai vermitteln, Haggai, du hast jetzt was bewirkt, der Tempel wurde wieder gebaut. Und das sieht alles sehr gut aus. Und du hast auch einen gewaltigen Zuspruch an dieses Volk erteilen dürfen. Aber das verbindet sich auch mit einem Anspruch an dich. Wenn Gott uns eine Verheißung schenkt, einen Zuspruch, dann hat das aber auch einen Anspruch. Gottes Herrlichkeit erfordert auch Heiligkeit. Denn das ist der Wille Gottes für euch, eure Heiligung. Gott möchte uns heiliger machen, heiligen. Und das gilt besonders für das Personal am Haus Gottes, für die, die sich zum Haus Gottes zählen. Psalm 93, Vers 5. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit. Herr, auf immer da. Ich habe eben so ein bisschen geschluckt. Abendmahl mit Zumba. Aber da wurde es ja ein bisschen aufgelöst. Aber leider ist das ja vielerorts die Realität. Dass man meint, man kann irgendwie Event und Action und Show verbinden mit was Christlichem, um es umso attraktiver zu machen, um es ein bisschen aufzuwerten. Deinem Haus geziemt Heiligkeit. Das wird hier Haggai deutlich gemacht an diesen beiden Fällen, wo er die Priester fragen soll. Die Priester, sie waren damals verantwortlich für die Beziehung des Volkes zu ihrem Gott. Sie sollten zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Man kann es vielleicht so sagen, der Tempel war die Hardware, aber für die Software waren die Priester verantwortlich. An der Hardware war gerade erfolgreich gearbeitet worden, die stand wieder zur Verfügung, aber damit ist das noch nicht getan. Jetzt braucht man noch die richtigen Anwendungen. Die Anwender der Software, Menschen, die sich damit auskennen oder die das richtig einsetzen. Und ich glaube, darum geht es hier so ein bisschen. Haggai tritt mit ihnen in einen kleinen Dialog und hat diese beiden Fragen. Wird was Heiliges, was Neutrales anstecken können? Nein. Wird was Unheiliges, was Neutrales runterziehen können? Ja. Wisst ihr, an was mich das erinnert? An Schnick, Schnack, Schnuck. Spielt man es auch hier noch? Gibt's das? Schnick, schnack, schnuck. Stein schlägt die Schere. Schere schlägt das Papier und das Papier schlägt den Stein. So kann man das spielen. Aber jetzt gibt es dummerweise noch eine vierte Waffe und die heißt Sünde. Und die schlägt alles. Sünde gewinnt immer. So könnte man diesen Abschnitt hier vielleicht erläutern. Leider ziehen wir da immer den Kürzeren. Die Sünde ist wie das Minus vor der Klammer, was den ganzen Inhalt irgendwie negiert. Egal, was da drin steht. Das Vorzeichen, negativ, alles negativ. Und das ist sehr deprimierend. Warum ist die Sünde so stark, auch in meinem Leben? Warum überträgt sich Heiliges nicht so einfach? Und warum ist das Unheilige so dominant? Viele Wege führen zur Sünde, aber nur ein Weg zur Heiligung. Wir alle fallen oft, wir geraten leicht in Versuchung, aber Heiligung, das ist uns irgendwie so fremd. Und deshalb seufzen wir auch oft. Wie es in Römer 8 heißt, oder zumindest mir geht es so, Römer 8, Vers 23, wir seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Die Destruktion ist so stark. Warum ist es so, dass ein Tropfen Tinte ein ganzes klares Wasserglas eintrübt? So, und jetzt machen wir einen Gegenversuch. Wir nehmen jetzt ein Glas Tinte und nehmen mal super sauberes, destilliertes Wasser, einen Tropfen rein. Nichts passiert. Höchstens im homöopathischen Rahmen das. Warum sitzen wir bei Hilvakus am Tisch? Und die Esther muss ich lieber ein bisschen wegsetzen, weil sie gerade eine starke Erkältung hat. Und warum sagt nicht der Gunnar, Andreas, komm mal ein bisschen näher, du bist gerade gesund, mach mal meine Tochter gesund. Warum ist das Negative so stark? Als unser Nathan, damals war er 5, beim Spülmaschine einräumen helfen soll, da kam er an ein Löffelchen beim Abdecken des Tisches und sagte, Mama, der ist noch gar nicht benutzt. Der ist noch sauber. Und dann sagte meine Frau Gabi, du, tu ihn trotzdem rein, den spülen wir einfach mit. Wir sind gerade alle ein bisschen erkältet. Ja gut, aber dann tue ich ihn in der Spülmaschine in der Einzelkabine. Dass dem auch nichts passiert da drin. Irgendwie ist das hier die Frage, wie ansteckend ist Heiligkeit? Ist sie übertragbar? Offensichtlich nicht. Jedenfalls nicht so leicht wie Sünde. Haggai wird hier gelehrt, oder er selber sagt es auch, alles tun eurer Hände ist unrein. Was ich anfasse, wird irgendwie beschmiert, beschmutzt durch mich. Alles tun eurer Hände ist unrein. Selbst das, was ihr mir darbringt, ist unrein. Das ist total deprimierend, oder? Aber dieses Kapitel endet damit, dass Gott sagt, Zerubabel, du bist ein Siegelring an meiner Hand. Das Tun eurer Hände ist unrein. Aber das hält mich nicht davon ab, dich an meinen Finger zu stecken und was daraus zu machen. Zerubabel oder auch Andreas. Aber dazwischen liegt dieses, ihr kehrt nicht zu mir um. Wenn wir das einsehen, ja Herr, ich weiß, ich bin sündig und ich versage so oft, aber ich möchte in einer Bußbereitschaft leben. In der Anerkenntnis dieser Tatsache. Das hält uns demütig. Ich musste vor etwa einem Jahr meiner Frau gestehen, dass ich im Internet auf falsche Seiten gegangen bin. Und das hat sie sehr geschmerzt. Und es hat mich sehr gedemütigt. Und das hat mir wehgetan und ihr noch viel mehr. Aber wenn wir mit Sünde leichtfertig umgehen, dann wird die Herrlichkeit entweichen. Gottes Herrlichkeit erfordert unsere Heiligkeit. Die Verheißungen Gottes werden wir erst dann einlösen können, wenn wir umkehren, wenn wir erkennen, all unsere Hände sind schmutzig. Kehr zu mir um. Und dann kann Gott sagen, von dem Tag an werde ich wieder segnen. Glaub mir das. Heiligkeit. Das ist uns so fremd oder das ist so abstrakt. Die Bibel sagt, lasst euch nicht verführen, irret euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das Böse ist ansteckend. Das ist auch wichtig für junge Leute. Man kann sich nicht alles genehmigen. Manche Sachen muss man einfach meiden. Was beeinflusst euch den ganzen Tag? Das färbt durch. Irret euch nicht. Dieser Umgang, der wird auf dich durchfärben. Das zeigt uns dieses Beispiel hier. Was Neutrales wird durch das Böse nach unten gezogen. Was Neutrales wird durch was Heiliges nicht unbedingt gehoben, geliftet. Lasst euch nicht verführen. Böser Umgang verdirbt gute Sitten. Du kaufst dir ein Netz Mandarinen. Jetzt ist ja bald wieder die Zeit. Und du denkst, ach du lieber Schreck, das ganze Netz ist ja am Schimmeln. Aber da habe ich noch eine gesunde Mandarine, die tue ich mitten rein. Das wird sich schon rumsprechen. Das wird doch die anderen 17 überzeugen. So viel schöner, so eine saftige Mandarine zu sein. Das ist die Ansteckungsgefahr des Bösen. Deshalb sagt auch der Korintherbrief, geht hinaus, rührt Unreines nicht an. Macht einen Bogen drum. Nehmt euch da in Acht. Lasst euch da nicht vormachen, ihr werdet stark, ihr werdet ansteckend gesund. Was hat Prägekraft auf dich? Womit füllst du deine Zeit? Welchen Einflüssen setzt du dich aus? Also wir haben jetzt in unserer Familie YouTube gesperrt, zum Beispiel. Es ist einfach zu viel Müll da drin. Nur Jesus hat eine ansteckende Gesundheit. Er berührt einen Aussätzigen und sagt, werde rein. Und er selbst blieb dabei rein. Da kommt diese Frau mit diesem Bluterleiden. Sie berührt ihn nur an seinem Zipfel, erreicht nur sein Gewand und sie ist gesund. Jesus besucht die Zöllner und die Sünder, er isst mit ihnen und er steckt sie an. Er steckt sie an. Vielleicht ist das ein gutes Wortspiel. Er steckt auch uns an, an seine Hand. Er sagt, alles tun in der Hand ist schmutzig, aber ich identifiziere mich mit dir. Du kannst in mir sein und ich werde deine Heiligung sein. Dieser Vers, den habe ich erst nach und nach verstanden. 1. Korinther 1, Vers 30. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns weise und gerecht und heilig gemacht hat. Nein, das steht nicht da. Aus ihm aber seid ihr in Jesus Christus, der uns die Möglichkeit gab, weise, gerecht und heilig zu werden. Das steht auch nicht da. Sondern hier steht was ganz Besonderes. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Nicht du kannst dich irgendwie aufpimpen, verbessern, heilig werden, sondern Christus in dir oder du in Christus. Das ist deine Heiligung, nichts sonst. Ich habe die Angewohnheit, in meiner Bibel sehr viel zu malen. Ich habe mir so Symbole ausgedacht und bin darin wild am Kritzeln und Notieren. Und früher war mein Symbol für Heiligung ein winziges Treppchen. Ich dachte, das ist Heiligung. Es wird Stufe um Stufe besser. Ich werde immer ein bisschen heiliger. Aber hier steht, besser wäre vielleicht der Siegelring. Er nimmt mich in seine Hand. Er steckt an. Seine Heiligkeit steckt an. Er ist uns geworden, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Verstehst du? In Christus, nur in ihm. Watchman Nee, dieser chinesische Bruder, der über 20 Jahre in Haft saß, der schreibt, wir waren gewohnt, Heiligung als eine Tugend anzusehen. So ein Treppchen, ne? Demut als eine Gnade, Liebe als ein von Gott zu erbittendes Geschenk. Aber der Christus Gottes ist selbst alles das, wessen wir je bedürfen. Lass uns ihn ohne Zögern in Anspruch nehmen. In Christus sind wir eine neue Kreatur. In Christus sind wir Geheiligte. In Christus überwinden wir weit. Was vielleicht ganz gut zu diesem Abschnitt hier in Haggai passt, ist das Ende vom Judasbrief. Der ist genauso schwer zu finden wie der Haggai. Kurz vor der Offenbarung, auch nur so eine Seite oder anderthalb. Und dort in Judas 22, da werden auch wir heute noch ermahnt, Vorsicht, man kann sich auch verunreinigen durch den Umgang. Und dort steht, die einen, Vers 22, die zweifeln, erbarmt euch ihrer, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Was ist das denn schon wieder? Es gibt Dinge, da sollten wir lieber einen Sicherheitsabstand halten. Das vom Fleisch befleckte Kleid. Vorsicht, du kannst dich da anstecken. Aber dann kommt der Kracher in Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt von aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das ist unsere Heiligung, nicht sonst. Bist du ein Zipfelchrist oder ein Siegelchrist? Haggai meint, also in dieser Frage an die Priester, ich tue irgendwas Heiliges in meine Tasche, berühre damit was anderes, wird das dann heiliger? Nur durch Berührung, durch magische Handlung? Nee. Nur mit etwas Frommem in Berührung kommen, das macht dich nicht heilig. Bist du ein Zipfelchrist, der nur so mitgeschleppt wird? Der heute hier sitzt und denkt, naja, kann er nicht schaden? Oder bist du ein Siegelchrist? Bist du schon in Christus? Bist du bloß berührt oder bist du geprägt? Der Haggai getraut sich hier was sehr, sehr Mutiges. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es gab in Israel, es war gerade Herbst, eine Missernte. Er sagt, geht mal auf die Speicher. Geht mal oben auf den Vorratsraum gucken. Liegt da noch Saatgut? Findet ihr noch was? Es ist fast alles leer. Wir hatten jetzt lange Zeit Dürre. Ihr habt viel gesät, es ist nichts reingekommen. Ihr ging zum Gabenhaufen und meintet, das werden 20 Maß, aber es wurden nur 10, nur 50%. Dann gingt ihr an die Kelter und dachtet, das wird doch ordentlich Most geben. Aber es wurden nur 40%. Tendenz sinkend. Und er sagt, Die letzte Ernte war ein Desaster, weil ihr Gottes Heiligkeit missachtet habt. Und jetzt geht Hagar in Wagnis ein. Er sagt, also, wie sieht es auf dem Speicher aus? Fast nichts mehr da. Aber ich sage im Namen Gottes, wenn wir umkehren, von diesem Tag an, Gott wird segnen. Probier es doch bitte aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass, stellt euch vor, das nächste Frühjahr wäre wieder schlecht verlaufen. Der nächste Sommer wieder eine Missernte. Die hätten den Hagar gesteinigt, du falscher Prophet. Aber er hat sich das getraut zu sagen, trachtet wieder zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und ich werde dafür sorgen, dass mein Wort sich erfüllt. Ich werde euch versorgen. Glaubt es nur. Das war echt eine Aussage großen Glaubens. Die konnte man ihm ruckzuck widerlegen. Die kommende Epoche wird es ja beweisen, ob er ein falscher Prophet ist. Und dann ganz am Schluss richtet noch Hagar dieses sehr persönliche Wort an den Zerubabel, an den damaligen Statthalter. Das ist seine vierte Botschaft und damit möchte ich auch heute schließen. Es geht um eine einzige Person, um Zerubabel. Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Hagar. Er soll diesem Zerubabel was ausrichten. Zerubabel, er führte das Volk aus der Gefangenschaft und hatte so ein bisschen die politische Verantwortung. Er stammt aus königlichem Geschlecht. Sein Uropa war David. Aber er war verarmter Adel, dem Exil entronnen und jetzt ist er so ein primitiver Provinzprinz. In dieser Außenstelle Juda. Sein Name heißt Zerubabel, Spross aus Babel. Gerade noch so aufgekeimt, in Babel aufgewachsen. Aber zu diesem Zerubabel sagt Gott mehreres. Er sagt, du bist vielleicht gerade frustriert, deprimiert, aber ich will dich zu einem Siegelring machen. Ich habe mit dir was vor. Ich werde dich beglaubigen. Ich werde dich in meine Hand führen. Wer das mal näher studieren will, eigentlich ist Zerubabel ja nur ein König oder aus der königlichen Linie. Und Josua, er war der hohe Priester. Aber Gott hat etwas vor. Das lesen wir in Sacharja 6, Vers 9. Sacharja 6, Vers 9. Nimm Silber und Gold, mach eine Krone. Das ist das Zeichen des Königs. Setze sie auf das Haupt des hohen Priesters Josua, des Sohnes Jozadaks, und sage ihm, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, so wie Zerubabel, Spross aus Babel. Es wird unter ihm sprossen, er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, wen jetzt? Meint er jetzt den Zerubabel oder meint er den Josua? Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester auf seinem Thron sein und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Und Ferne werden kommen und am Tempel des Herrn bauen. Da ist ein Priester und da ist ein Königsspross und irgendwie sitzen sie beide auf einem Thron und das wird Friede bedeuten. Sehr nebulös. Aber genau das ist das, was Gott sich in Christus, in seinem Gesalbten vorgenommen hat, alles unter ein Haupt zu vereinigen. Er ist der wahre Hohepriester und er ist der König. Jeschua und Zerubabel, die Priesterlinie und die Königslinie. Und das wird in ihm fusionieren. Und dann geht der Blick weit, weit hinaus über diesen Zerubabel, der da gerade vor Hagar ist. Und es geht weit über dieses konkrete Bauvorhaben Tempel. Es kommt zu Gottes Vorhaben in dieser Welt. Es werden noch große Erschütterungen kommen, sagt hier Hagar. Es stehen internationale Umwälzungen bevor. Krieg, Mächte werden untergehen, Königreiche der Nationen werden vernichtet. Aber, Zerubabel, da steht noch was aus. Ich werde dich nehmen, meinen Knecht, ich werde dich wie einen Siegelring machen. Ich habe dich erwählt. Ich habe mit dir noch was vor. Zerubabel. Nämlich, dich, Zerubabel, möchte ich gerne in meiner Ahnengalerie sehen. Du bist ein Spross, aber aus dir wird der hervorkommen, in dem sich das alles erfüllt. Du aus der Verbannung entronnener, du entmutigter Provinzfürst, ich habe kostbare Verheißungen für dich. Es kommt ein unerschütterliches Reich. Und der Blick wird weit vorne gewendet, was Gott noch vorhat, was noch kommen wird. Und er gebraucht dieses Bild des Siegelrings, mit dem man einen Abdruck erzeugt. Der war damals, was heute der Perso ist. Das war einfach das Zeichen der Zugehörigkeit, der Eigentumsverhältnisse. Das war das Symbol der Autorität. Und er war in Silber oder Gold gefasst, ein Stein mit einer Gravur drin als Siegel. Mich erinnert das an dieses hier, an den hohen Priester. Und bei dem lesen wir auch, dass einiges bei ihm in Siegelstecherei eingraviert war, unauslöschlich. Das finden wir im zweiten Buch Mose. An dem Kopf trug er ein Stirnband, heilig dem Herrn. In Siegelstecherei sollte das eingeschrieben sein. Auf seinen Schultern trug er zwei Schulterstücke, auch mit einer Gravur. In Siegelstecherei zwei Onyxsteine. Und auf seiner Brust die 12 Edelsteine, Namen der 12 Stämme, ein Schild auf seiner Brust in Siegelstecherei. Ein Autoritätszeichen, unauslöschlich gekennzeichnet, ein persönliches Besitztum. Du bist unantastbar, du gehörst zu mir. Deinen Namen, den kann man nicht mehr auslöschen, er ist eingraviert. Die Siegelung macht etwas zum Eigentum. Und ab jetzt hat auch kein anderer mehr ein Anrecht. Und das ist hier die Zusage an Zerubabel. Du bist mein Siegelring. Und das ist diese messianische Andeutung. Von dem Herrn Jesus heißt es später im Hebräerbrief, er ist der Abdruck des Wesens Gottes. Zerubabel, dich will ich in meiner Ahnenlinie sehen. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Dieses erbärmliche Häuflein hier in Juda umkämpft, Samariter feinden euch an, das sind Feinde ringsum. Aber es wird durch dich weitergehen. Die Stafette des Glaubens wird weiterlaufen. Zerubabel, du wirst mal noch eine wichtige Schaltstelle in meinem Stammbaum. Schlag mal auf, Lukas 3. Ab Vers 23. Da finden wir dieses Geschlechtsregister, die königliche Linie. Und entdeckt ihr hier den Namen Zerubabels? Ab Vers 23. Jesus, der Sohn Josefs, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Janna, Josef, Matthias, Amos, Nahum, Esli, Nagai. Und dann, ziemlich genau in der Mitte, finden wir Zerubabel. Er ist genau die Mitte zwischen David und dem Sohn Davids. Auf halber Strecke. Aber durch ihn ging es weiter. Und das hat der Herr ihm hier verheißen. Zerubabel, du Spross, es wird weitergehen. Sein Name, Zerubabel, steht sowohl in dem Geschlechtsregister in Lukas 3 als auch in Matthäus 1. Manche meinen, das sei das Geschlechtsregister Marias und das andere Josefs, ich weiß es nicht. Aber in Zerubabel führen beide Geschlechtslinien schon zusammen. Und die Frage ist, geht es durch dich weiter? Wird die Staffel des Glaubens durch dich fortgetragen? Ich will schließen mit dem wunderschönen Gedanken Haggai 2, Vers 9. Und das ist kein schöner Kindheitstraum, sondern das ist noch ausstehende Verheißung. Haggai 2, Vers 9. Gott sagt, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Was wir lesen bei Salomo, wie die Herrlichkeit diesen Tempel flutete, sodass die Priester nicht mehr stehen konnten. Sie waren umgehauen von dieser Macht und Majestät. Aber hier wird gesagt, es wird eine viel, viel größere Herrlichkeit kommen. Das Kommende wird herrlicher. Den besten Wein hebt sich unser König bis zum Schluss auf. Wieder bei der Hochzeit. Er wird sich selbst übertreffen. Glaubt das? Ja, das Beste kommt noch. Das ist die Botschaft von Haggai. Und deshalb wollen wir nicht nur Rückschau halten. Richtet den Blick auf eure Wege. Richtet euer Herz auf eure Wege. Bitte bleibt nicht bei der Rückschau stehen, sondern haltet Endrückschau. Da kommt noch was. Da kommt noch etwas sehr viel Herrlicheres. Und das soll ein Ansporn sein, ja, heilig zu leben, herausfordernd zu leben. Amen.